Du bist mein Ziel, mein Gott. Das haben wir gerade gesungen. Du bist mein Ziel, mein Gott. Und gerade haben wir weiter gesungen, ein Leben für Gott, das soll mein Leben sein. Ich merke in meinem Leben, wie das oft in den Hintergrund rückt. Du bist mein Ziel, mein Gott. Oft habe ich ganz andere Ziele und andere Wünsche und lebe ein Leben, das vielleicht ganz am Ziel vorbeigeht. Und heute Morgen habe ich uns einen Text mitgebracht, der uns ein wenig ausrichten will auf das Ziel, auf eine Begegnung mit Jesus. Aber lasst mich vorher eine Begebenheit erzählen von Johann Sebastian Bach. Im Jahr 1750 war Johann Sebastian Bach fast erblindet. Der berühmte englische Arzt John Taylor riet ihm zu einer Operation, die leider völlig misslang. Und so war Johann Sebastian Bach danach völlig erblindet. Und gefasst ergab sich Bach in sein Leid und er war froh, das letzte große Werk, die Kunst der Fuge, noch vollendet zu haben. Und seine Frau Anna Magdalena umgab ihn mit fürsorglicher Liebe und Christoph Altnicol, der treue Schüler und Schwiegersohn, war dabei, die letzten Anordnungen Bachs auszuführen. Da richtete sich Bach plötzlich auf und rief: Christoph, schnell, Papier und Tinte, ich höre Musik, schreibe sie auf. Und Bach diktierte ihm den Choral: Vor deinen Thron trete ich hiermit. Dann legte er sich zurück und meinte, das wäre die letzte Musik, die er in seinem Leben gemacht hätte. Doch an einem schönen Junitag geschah ein Wunder. Ohne ärztliches Zutun konnte Bach wieder sehen. Er sah den Himmel und die Sonne, die Kinder, den tollen Altnicol, die rote Rose, die ihm seine Frau voll Hoffnungsfreude ans Bett brachte. Aber Bach spürte, dass es nur eine letzte Gnade Gottes in seinem Leben war, und er sagte leise zu seiner Frau: Magdalena, wo ich hingehe, da werde ich schönere Farben sehen und bessere Musik hören, von der wir bislang nur geträumt haben. Und meine Augen werden den Herrn selber sehen. Kurz darauf starb der große Musiker. Johann Sebastian Bach wusste, wem er begegnen würde, und er war bereit dazu. Er wusste, wer er war, an wen er glaubte. Und ich habe den Eindruck, dass das manchmal aus unserem Blickfeld völlig verschwindet, wem wir begegnen werden, was auf uns wartet. Hier in dieser Geschichte ein treuer, großer, weltberühmter Musiker, aber er hatte eines, was ihn auszeichnete. Er wusste, worauf er wartete. Ich habe meine Frau 2 Wochen lang in Spanien nicht gesehen und ich wusste, ich werde ihr begegnen. Da hatte ich eine Hoffnung und da habe ich hin drauf gelebt. Als ich mich auf den Weg machte in Spanien und wusste, da sind jetzt über 1000 Kilometer, die ich fahre, da hatte ich die Hoffnung, morgen Mittag werde ich sie sehen. Und da kam ich nach Hause, meine Frau war noch nicht da und ich habe so schnell wie ich konnte mein ganzes Gepäck eingeräumt, 3 Waschmaschinen gewaschen, mich rasiert und mich fein gemacht, weil ich wusste, ich werde ihr begegnen. Und hier auf der Erde kann ich mich vorbereiten und weiß, ich werde meine Frau sehen. Und da gibt es eine andere Begegnung, von der weiß ich im Kopf, und mein Herz ist gar nicht bereit dazu. Ist gar nicht da und lebt nicht in dieser Erwartung. Und genau da hinein möchte der Johannes, der Evangelist, uns ermahnen und sagen: Hey, Geliebte, Kinder, erinnert euch, da wartet etwas auf euch. Und so hat er in seinem Brief, den er am Ende seines Lebens geschrieben hatte, er war ein alter Mann, man geht davon aus, dass er schon 90 Jahre war, als er diesen Brief geschrieben hat, und er wendet sich dann an eine Gemeinde, an die er schreibt, und möchte sie in Erinnerung rufen und sie herausfordern, zu leben mit dieser Perspektive. Und dann schreibt er dort, und schlagt mit mir auf, wir haben es hier an der Folie, aber auch, ich werde es jetzt nochmal lesen. Und dort schreibt der Evangelist Johannes in Kapitel 2, Vers 28 bis 3, Vers 3: Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt, dass auch jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, wie auch jener rein ist. Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Wir werden Jesus begegnen. Das ist der Punkt hier in dem Abschnitt. Und was sind so die wesentlichen Elemente dieser Begegnung? Und ich werde uns einige Punkte einfach mal anhand dieses Textes vor Augen führen. Der erste Punkt ist, es ist eine Begegnung, die uns herausfordert. Johannes beginnt gleich damit. Er redet seine Leser an, als hier sagt er es, und nun Kinder. Es sind jetzt einige Kinder rausgegangen in den Kindergottesdienst. Aber wir müssen nicht denken, dass Johannes hier an Kinder spricht, sondern er zeichnet sich dadurch einfach aus in seiner fürsorglichen Liebe und Hingabe an eine Gemeinde, die als seine Kinder bezeichnet. Hier ist ein alter Mann, der hat etwas zu sagen. Nicht nur damals, vor fast 2000 Jahren, sondern auch jetzt ist hier ein Mann, alt, am Leben, und er hat nur einen Wunsch: Kinder, Gemeinde Bad Krozingen, bleibt in ihm. Das ist eine einfache Aussage, und diesen Inhalt, bleibt in ihm, den erwähnt Johannes immer wieder im Johannesevangelium und ebenso auch hier in diesem Brief. Und wir müssen uns kurz Gedanken machen darüber, was bedeutet diese Aussage: und nun Kinder, bleibt in ihm. Was ist das Herausfordernde? Was bedeutet das? Johannes sagt an anderer Stelle in Kapitel 3, Vers 24 zum Beispiel, was es auch heißt, in ihm zu bleiben. Hier in diesem Vers ist es einfach nur die Aufforderung. An anderer Stelle sagt er, wer seine Gebote hält, bleibt in ihm. Hier haben wir die Verbindung zum letzten Sonntag, wo wir die Worte, die Jesus gesprochen hat, 16 Wochen lang in der Bergpredigt, und die wir gehört haben. Und jetzt ist hier Johannes, der Evangelist, der sagt, Kinder, lebt das, was ihr 16 Wochen lang in der Bergpredigt gehört habt. Hört auf die Worte, die Jesus euch weitergegeben hat, und tut sie. Haltet seine Gebote. Dann lebt ihr in ihm, dann seid ihr mit ihm verbunden. An anderer Stelle in Kapitel 2, Vers 6 zum Beispiel, sagt Johannes, wer sagt, dass er in ihm bleibe, ist schuldig, selbst auch so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Und anders ausgedrückt heißt das, wer eine Beziehung zu Jesus hat, das ist nämlich, glaube ich, das in ihm bleiben. Kinder, lebt in einer lebensspendenden, liebevollen Beziehung zu ihm. Und hier ist in diesem Vers ist nicht ausgedrückt, wer das ist. Aber im Kontext können wir darüber lesen, denn damit wir Freimütigkeit haben, wenn er geoffenbart werden wird. Und das ist nach anderen Stellen und nach dem, was wir schon wissen, ganz klar Jesus, dem wir begegnen werden. Und hier bedeutet es, hey, lebt in einer liebevollen Beziehung zu eurem Herrn. Und wenn ihr behauptet, ihr habt diese Beziehung zu Jesus, dann sollt ihr auch so leben, wie er gelebt hat. Alles andere wäre ein völliger Widerspruch. Wer sagt, ich kenne Jesus, ich glaube an ihn, ich lebe mit ihm und er lebt nicht so wie er, widerspricht sich letztendlich selber. Und deswegen hier die erste Ansage, das fordert uns heraus. Kinder, sagt Johannes, lebt in einer Beziehung mit Jesus, seid in ihm verwurzelt. Jesus selber sagt es in Johannes 15, Vers 5, einem der bekanntesten Verse für mich. Und dort sagt er, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, wir können als Christen unterwegs sein und keine Beziehung, keine lebensspendende Beziehung zu Jesus haben, aber wir werden fruchtlos und leer bleiben. Aber damit wir etwas in dieser Welt bewirken können, brauchen wir eine Beziehung zu Jesus, dem Weinstock, und wir als die Reben. Jesus sagt, ohne ihn können wir nichts tun. Wir müssen Jesus zum Zentrum unseres Lebens machen. Er muss Sinn und Ziel von uns sein. Und wenn wir sagen, du bist mein Ziel, mein Gott, dann muss Jesus darin involviert sein und sagen, Jesus, was willst du von mir in meinem Leben? Dazu fordert Jesus und Johannes uns hier heraus, von Tag zu Tag, Leben mit ihm, seinem Charakter, seinem Wesen ähnlicher zu werden. Das bedeutet es, bleibt in ihm und lebt mit ihm, dass er euch verändert mehr und mehr. Und ich dachte mir, hey, Danny, wie sieht das aus? Wie kannst du das anderen nahe bringen? Was ist denn das Attraktive an deinem Leben? Sehen Menschen in meinem Leben oder sehen Menschen in deinem Leben, dass du eine Beziehung hast zu einem Gott, der real und lebendig ist und der dich täglich verändert und der in dir lebt? Hier argumentiert Johannes in einer interessanten Art und Weise. Er sagt nicht nur, bleibt in ihm, sondern er begründet, warum wir das tun sollen. Und wie tut er das? Er tut das hier, indem er das sagt, damit. Bleibt mit Jesus verbunden, lebt mit ihm in einer liebevollen, lebensspendenden Beziehung. Wozu? Und dann sagt er es in Vers 28, damit wir, wenn er offenbart werden wird, Freimütigkeit haben und nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Das heißt, eine Begegnung mit Jesus steht bevor. Darauf warten wir. Und die Frage ist, wie wollen wir, wenn diese Begegnung eines Tages ansteht? Und Johannes hat keine Zweifel darüber, dass wir Jesus begegnen werden. Die Frage ist nur, wie wollen wir ihm begegnen? Und es gibt zwei Möglichkeiten, von denen er hier redet. Freimütigkeit, müssen wir gleich klären, was das bedeutet, und Beschämung oder Schande. Zwei Optionen und nur die eine würde ich mir wünschen, wenn ich Jesus begegnen werde. Er ist es, der irgendwann wiederkommt. Und wir merken auf einmal, hier geht es nicht um irgendetwas Unpersönliches, sondern es geht hier um etwas Lebendiges und etwas Reales. Ich meine, wenn ich mit Menschen auf der Straße rede und sie frage, glaubst du, dass Jesus wiederkommt? Die erklären mich für verrückt. Wer glaubt denn schon sowas? Aber ich glaube daran. Und ich glaube, dass das real ist. Und Jesus selber hat gesagt, dass er wiederkommen wird. Und als er in den Himmel aufgefahren ist, auf dem Ölberg, 40 Tage nachdem er auferstanden ist, da kamen zwei Engel und sagten seinen Jüngern, diesen Jesus, den ihr habt auffahren sehen, der wird genauso wiederkommen. Und das ganze Neue Testament zeugt eigentlich von der Wiederkunft Jesu und dass er wiederkommt. Und lass mich kurz ein paar Gedanken machen über diesen Jesus. Er ist nicht einfach eine Gestalt ohne Form. Nein, er ist der lebendige Gott, der alle Dinge unter Kontrolle hat. Der weiß um die Blätter, die jetzt in den nächsten Tagen von den Bäumen fallen werden. Er hat sie unter Kontrolle. Jesus hat den Hurricane unter Kontrolle, der gerade Amerika bedroht. Jesus hat die Sterne und Galaxien unter Kontrolle, die unser lieber Mirsad in den letzten Tagen in Teneriffa beobachten konnte. Und Jesus ist nicht nur der allmächtige und lebendige Gott, sondern er ist auch unser persönlicher Retter, der die Herrlichkeit verlassen hat, um auf unsere Ebene herunterzukommen, weil er uns verstehen kann, weil er den Weg gegangen ist und versucht worden ist, wie wir, um uns zu verstehen. Und er hat hier nicht nur ein Leben gelebt in vollkommenem Gehorsam, sondern er ging auch an ein Kreuz, um zu bezahlen für deine und meine Schuld und wurde für uns zum Retter. Und diesen Jesus sollen wir anhangen und mit ihm in einer Beziehung leben. Und diesen Jesus werden wir eines Tages erwarten. Und die Bibel sagt ganz deutlich, alle Menschen werden vor diesem Jesus stehen und werden bezeugen, dass er Herr ist. Die Frage ist nur, aus welch einer Motivation. Manche werden ihn bekennen müssen, weil sie ihn in ihrem Leben nicht anerkannt haben. Eines Tages wird es unausweichlich sein, Jesus als Herrn anzuerkennen. Wir dürfen ihn anerkennen aus lauter Anbetung und aus Freude. Und diesen Jesus werden wir begegnen und ihn sehen. Und die Frage ist, hat das Auswirkungen schon im Alltag? So wie das Auswirkungen hatte, dass ich wusste, meine Frau wird spätestens um 4:30 von der Arbeit kommen und dann soll die Wohnung aufgeräumt sein. Jesus wird spätestens in 80 Jahren dir erscheinen. Entweder kommt er hier auf die Erde oder du wirst sterben und ihm begegnen. Die Frage ist, wie wollen wir ihm entgegentreten? Mit Freimütigkeit, mit Stolz, mit erhobenem Haupt, Jesus, ich habe mit dir gelebt, ich freue mich auf die Begegnung, ich habe nichts zu verbergen, ich brauche mich nicht zu schämen. Oder, Jesus, ich habe gewusst, ich werde dich sehen, ich habe mich nicht um dich gekümmert, ich schäme mich. Wie wird die Begegnung aussehen mit diesem Jesus? Das ist die Herausforderung. Wir werden vor ihm stehen. Als Kind weiß ich, da wusste ich, was es heißt, wenn ich von meinem Vater beschämt werde. Man stellt etwas an, man macht etwas kaputt und man weiß, das wird den Vater nicht freuen. Und man weiß, der Papa kommt um 2:45 von der Arbeit. Und man möchte dem Vater nicht unter die Augen treten, weil man sich schämt. In der Schule hat vielleicht der Lehrer einen vor die Tür gesetzt und der Lehrer hat zu Hause angerufen. Und wenn der Papa das erfährt, dann schämt man sich und dann möchte man diesem entgegnen. Und so wird es vielleicht auch sein vor Jesus. Dabei geht es nicht um die Boshaftigkeit von meinem Vater, als ich mich geschämt habe, sondern um meine Schuld, die ich auf mich geladen hatte. Und deswegen müssen wir begreifen und immer wieder neu. Und deswegen dachte ich, es passt so gut jetzt auch rein, wenn wir keine Predigtreihe mehr haben, uns das neu vor Augen zu führen. Wir werden Jesus begegnen. Lassen wir uns davon herausfordern oder leben wir gleichgültig so, als wenn diese Begegnung gar nicht wirklich stattfinden wird in der Zukunft? Leben wir hier ein Leben mit dieser Perspektive, dann hat das Bedeutung von Tag zu Tag. Und deswegen, je mehr wir mit Jesus verbunden sind, desto aufrichtiger können wir ihm entgegentreten. Und das ist mein Wunsch auch für uns hier. Jesus ist es einfach wert, dass wir mit ihm leben. Nicht nur, ach, ich will mich nicht schämen, sondern er ist es wert allein um seinetwillen. Johannes argumentiert noch ein bisschen weiter, aber allein die Begegnung mit Jesus zu erwarten und zu wissen, dass wir mit Freude ihm entgegentreten wollen, das ist es doch schon wert. Und deswegen ergreifen wir doch diesen Schatz. Lassen wir uns doch von Jesus neu ergreifen und uns zu ihm wenden und ihm nachfolgen und an ihm festhalten. Darum geht es, denke ich, wenn Johannes hier seine ersten Aufforderung macht, hey Kinder, bleibt in ihm. Darf ich dich fragen, wie geht es dir mit Jesus? Bist du jemand, der bekannt dafür ist, dass er mit Jesus lebt? Dass er lebt, wie er gelebt hat? Was treibt dich an? Was motiviert dich? Wofür bist du bekannt? Das soll uns auszeichnen. Ich werde Jesus begegnen. Ich möchte mich freuen darauf. Ich möchte mich vorbereiten. Ich möchte auf seinen Wegen gehen. Und hier, Johannes, er geht dann weiter in Vers 29, schauen wir nochmal rein. Und er argumentiert dann so, und wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt auch, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Hier ist auch nicht klar ausgesagt, wer er ist. Wir wissen, Johannes meint vielleicht Jesus, vielleicht Gott. Ich denke, in diesem Zusammenhang bezieht sich es mehr auf Jesus, von dem er ja im Vers vorher gesprochen hat. Und wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, das bedeutet, wir wissen, dass Jesus vollkommen rein und sündlos und gerecht war. Das wissen wir, das bezeugt uns dieses Wort. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug gefunden hat, der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, der nicht drohte, als er litt. Der ist gerecht, dieser Jesus. Und dann sagt Johannes hier, wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so begreift ihr, so müsst ihr begreifen, dass es eine zwingende Folge ist, dass jeder, der die Gerechtigkeit tut, aus ihm geboren ist. Das heißt, Menschen, die leben wie Jesus, die können gewiss sein, dass sie wiedergeboren sind. Dass Gott in ihnen etwas neu gemacht hat. Es ist sozusagen eine automatische Folge der Wiedergeburt, dass wir Stück für Stück gerecht werden. Niemals vollkommen, aber immer ein Stück näher zu dem kommen, was Jesus ausmachte. Und Johannes bezieht sich hier auf Irrlehrer der damaligen Zeit, die damals in dem Umfeld der Gemeinde auftraten und ein Leben lebten. Sie sagten zwar, sie gehören zu Gott, sie haben ihn erkannt, sie leben mit ihm, aber in ihrem Leben war nichts zu sehen von dieser Wiedergeburt und von dieser Gerechtigkeit. Und jetzt genau darauf bezieht Johannes sich und sagt, hey, ihr könnt eines wissen, der gerecht lebt, der gehört zu Jesus. Und der nicht gerecht lebt, der soll sich wirklich fragen, ist er aus Gott geboren? Das ist hier der Punkt. Manche behaupteten, aus Gott geboren zu sein, aber man erkannte es nicht in ihrem Leben. Und deswegen sagt Johannes genau das. Gerecht leben, so wie es hier heißt, bedeutet ein Leben zu leben, in dem die Forderung Gottes, die er uns stellt, mehr und mehr erfüllt werden. Wenn man junggläubig ist, hat man noch nicht so viel Erkenntnis, aber wenn wir uns als Christen weiterentwickeln, sollten wir mehr und mehr diese Gerechtigkeit Jesu annehmen und seine Gesinnung sollte in uns zum Ausdruck kommen. Und machen wir weiter und schauen uns an, was ist denn noch das Bezeichnende bei dieser Begegnung? Als zweites Punkt würde ich sagen, es ist eine Begegnung von Gott ermöglicht. Wie beschreibt Johannes denn dann in Vers 3 auf wunderbare Weise, wenn er über diese Begegnung nachdenkt? Er kommt zu einem Staunen und sagt, seht, welch eine Liebe uns der Vater erwiesen hat. Dieser Ausdruck hier im Griechischen, der drückt etwas aus von einer außerirdischen, unbeschreiblichen, unfassbaren Liebe. Der Johannes ist überwältigt von dieser Liebe und er ruft nur, hey, schaut euch das an. Begreift die Liebe Gottes, die er als Vater uns erwiesen hat. Es fehlt mir, ehrlich gesagt, dass ich begreife, wie sehr Gott mich liebt. Und da werde ich wahrscheinlich mein Leben lang dran arbeiten und niemals die Tiefen erfassen, mit der Gott uns als Vater geliebt hat. Es ist letztendlich ein Werk, das wir nie in der Tiefe erfassen. Aber da müssen wir hinkommen, zu begreifen, wie und wie tief Gott uns liebt als Vater. Als ich auf der Jugendfreizeit in Spanien kam, ein junges Mädel zu mir und sie sagte, hey Danny, ich glaube an Gott, aber ich habe Probleme, ihm zu vertrauen. Und da war für mich der einzige Punkt, hey, du musst begreifen, dass Gott vertrauenswürdig ist und dass er uns unendlich liebt. Und das müssen wir immer wieder neu begreifen und da nicht aufhören zu sagen, hey, ich möchte das begreifen, was Gott getan hat, wie sehr er mich liebt. Ich möchte damit nicht aufhören. Und wenn ich jetzt bald auch Vater werde von einem Sohn, dann möchte ich diesem Sohn erkenntlich machen, wie sehr er mich liebt. Gott hat es getan und ich wünschte mir, mein Sohn könnte erkennen, wie sehr sein Vater ihn liebt. So viel Anliegen hat Gott dafür, dass wir das begreifen. Und so finden wir in der Bibel viele Stellen, wo darüber geredet ist. Zum Beispiel sagt Johannes in Kapitel 4, Vers 9, hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. In Römer 5, Vers 8 sagt Paulus, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. In Johannes 3, Vers 16 beschreibt Johannes die Liebe Gottes, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Also Gott und seine Liebe sind nicht ein abstrakter Begriff, sondern sie sind Person und Wirklichkeit geworden in Jesus Christus, der hier auf die Erde kam und ein Leben gelebt hat, für uns sich geopfert hat. Jesus ist der Beweis von Gottes Liebe und nirgendwo anders brauchen wir ihn suchen als in ihm. Und deswegen möchte uns Johannes genau dahin bringen und sagen, hey, schaut euch doch mal an, was Gott schon in Jesus getan hat für euch. Er hat euch einen Weg bereitet, ihr, die ihr Kinder des Zorns wart, ausgesetzte Strafe Gottes, ihr konntet durch Gottes Wirken und durch seine Liebe, die er offenbart hat in Jesus, zu Kindern werden, Kindern des Vaters, des Höchsten. Die Frage ist jetzt, wie bekommt man diese Gotteskindschaft? Haben alle Menschen diese Gotteskindschaft? Wenn wir jetzt auf die Straße gehen, mit Menschen reden, dann möchten wir ihnen letztendlich nur eines deutlich machen. Gott liebt sie, Gott hat etwas getan und es geht nur um eines, das im Glauben anzunehmen. Hier im Text will Johannes eines deutlich machen. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat. In Jesus können wir Kinder Gottes werden. Und hier heißt es dann, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Das ist das Besondere an uns Christen. Wir sind nicht einfach Christen, fromme Menschen, sondern wir sind Kinder Gottes. Aber nicht nur, weil wir uns so nennen. Und ich bin auch nicht nur der Sohn von Peter Fröse, weil ich mich so nenne, sondern so wie ich von meinem Vater gezeugt bin, so hat Gott uns gezeugt als seine Kinder. Und deswegen heißen wir nicht nur so, sondern wir sind es auch. Und das sagt Johannes. Und wir sind es auch. Einfach nur Kinder Gottes zu heißen, macht uns noch nicht zu Kindern, sondern die Realität, dass Gott etwas in uns bewirkt hat. Die Frage ist, glaubst du daran, dass Gott dich liebt? Glaubst du daran von Herzen? Wenn du daran nicht glaubst, dann fehlt dir das Wichtigste überhaupt. Dann kannst du dich nicht selbst annehmen, dann suchst du immer nach Anerkennung beim Menschen. Aber wenn du begreifst, Gott hat schon alles getan für dich. Er hat dir schon seine Liebe gezeigt. Du bist bedingungslos angenommen und ein Kind Gottes, das nichts mehr erarbeiten, nichts mehr leisten muss, um vor Gott geliebt und bestehen zu können. Dann hast du einen festen Stand. Und deswegen lade ich ein, dass wir hier verweilen und vielleicht heute Zeit nehmen und sagen, hey Gott, ich möchte begreifen, wie sehr du mich liebst. Ich möchte, dass mir fehlt das, diese Tiefe der Liebe zu erfassen. Und deswegen zeig mir das. Das wünsche ich uns. Und lass uns da nicht weitergehen. Lass uns nicht nur vom Kopf her wissen, ja, es gibt Johannes 3, Vers 16, Gott hat die Welt geliebt. Und die Bibel sagt das. Nein, lasst uns das tief im Herzen verankern. Gerhard Ter Stegen hat ein Lied geschrieben, ich bete an die Macht der Liebe, und hat darüber dann weitergeschrieben, die sich in Jesu geoffenbart. Und einige Verse später, ich fühl's, du bist, dich muss ich haben, ich muss für dich nur sein, nicht im Geschöpf, nicht in den Gaben, mein Ruheplatz ist in dir allein, hier ist die Ruhe, hier ist Vergnügen, drum folg ich dir in seligen Zügen. Das ist die angemessene Reaktion, die Gott uns ermöglicht hat, dass er uns seine Liebe erwiesen hat. Wir sind Kinder Gottes. Und dann geht Johannes weiter und wir schauen mal weiter in Vers 1 rein. Und dort sagt Johannes dann, deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Die Christen in der damaligen Zeit und auch heute, ich meine, schauen wir uns doch unseren Haufen hier an. Was sind denn wir Besonderes? Kinder Gottes? Das muss man doch irgendwie erkennen. Was unterscheidet dich denn von anderen? Nichts, scheinbar. Und damals auch. Da liefen Christen rum, die haben sich als Kinder Gottes bezeichnet. Und man hat sie verlacht. Was, ihr erbärmlichen Kreaturen, gehört dem lebendigen Gott? Aber genau das ist hier der Punkt. In unserem Leben Im Leben von Christen sieht man wenig von diesen Zeichen der Herrlichkeit, dieser allmächtige Schöpfer Gott, der das Universum geschaffen hat, wir als seine Kreaturen. Und was sind wir Besonderes? Man kann nichts erkennen. Aus dem gegenwärtigen Zustand kann man nicht schließen, dass wir Kinder Gottes sind. Aber hier möchte der Johannes uns den Blick wenden und sagen, hey, genau deswegen erkennt euch die Welt nicht, denn sie kennt Gott nicht. Wenn sie Gott kennen würde, wüsste sie, dass die Gotteskindschaft nicht etwas ist, was sichtbar wird hier nach dem Äußeren. Gott verwandelt uns von innen her. Und Johannes will den Blick der Leser also nicht auf der gegenwärtigen Situation beruhen lassen. Das dürfen wir auch nie machen. Uns anschauen und sagen, was bin ich Besonderes? Sondern Johannes will vielmehr sagen, und hier zitiere ich einen Kommentar, ihr handelt verkehrt, wenn ihr nach der gegenwärtigen Lage beurteilt, was Gott euch geschenkt hat. Vielmehr müsst ihr mit ungezweifeltem Glauben festhalten, was noch nicht erschienen ist. Dieses Vater-Kind-Verhältnis, das wir mit Gott haben, das hält für uns etwas bereit, was jetzt noch nicht sichtbar ist. Und das ist besonders, denke ich, da wirksam, wo Christen verfolgt werden, wo sie Kinder Gottes des Höchsten sind und elendig verrecken in Arbeitslagern und in Gefängnissen und geschlagen und gepeinigt werden. Und wir fragen uns, wie bitte passt das zusammen zu dem lebendigen Gott? Dann passt es zusammen, wenn wir eines im Blick behalten, nämlich das Leben hier auf der Erde ist nicht alles. Und genau da will Johannes uns darauf hinweisen. Er sagt, Geliebte, in Vers 2, jetzt sind wir Kinder Gottes. Das sind wir jetzt. Man kann es kaum, man kann es gar nicht erkennen. Wir unterscheiden uns nicht. Kinder Gottes sind oft verachtet und verspottet und werden umgebracht. Und dann sagt er, und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Das heißt, da kommt etwas, was dann den entscheidenden Unterschied ausmachen wird. Und dann sagt er etwas Entscheidendes. Wir wissen. Eine Begegnung mit Jesus zeichnet sich dadurch aus, dass sie sicher ist, dass wir Gewissheit darin gewinnen können. Und hier möchte Johannes das ganz klar deutlich machen, worauf wir als Kinder mehr und mehr warten sollen. Wir wissen. Und das Schöne ist, was Johannes hier sagt, hey, wir hoffen darauf nicht unbestimmt, vielleicht kommt da irgendetwas mal, wir sind nicht genau sicher, möglicherweise. Wir wissen. Darf ich dich fragen, weißt du darüber? Bist du dir sicher, dass es da etwas gibt, was später kommen wird? Johannes sagt hier, wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Dann wird sich offenbaren, dass wir Kinder Gottes sind und nicht vorher. Jetzt merkt man es nicht. Wir wissen aber, eines Tages wird man es merken, wenn es offenbar werden wird, wenn wir ihm begegnen werden, dann werden wir begreifen, dass diese Begegnung echt ist und wir Kinder Gottes sind. Und was wird sich dann herausstellen? Hier sagt er es, eines Tages wird sich herausstellen, dass wir ihm gleich sein werden. Das müssen wir uns mal vorstellen. Wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist hier die Aussage von Johannes. Und ich glaube, es gibt wenige Wahrheiten, die atemberaubender sind als das. Wir werden ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden Jesus gleich sein. Und auch hier könnte man wieder fragen, wo ist da Jesus zu finden? Aber ich denke, auch in diesem Punkt, Paulus zum Beispiel sagt in Römer 8, Vers 30, dass es das Ziel Gottes ist, dass wir gleichgestaltet werden dem Bild seines Sohnes. der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Oder in Philipper 3, Vers 20 steht, unser Bürgerrecht ist im Himmel, woher wir auch erwarten unseren Herrn Jesus, der unseren nichtigen Leib verwandeln wird, dass er gleich werden wird seinem verherrlichten Leibe. Das ist unsere Hoffnung. Wir werden sein wie Jesus. Darauf warten wir. Ich schaue mich an und denke, Danny, du verdorbener Sünder, willst du sein wie Jesus? Das ist das Ziel, worauf wir hinleben. Und das ist etwas, was sicher ist und was wir wissen sollen. Wir werden Jesus gleich sein. All unsere Schwächen, all unsere Sünden, alles, was uns immer wieder überkommt, wird eines Tages ein Ende haben. Und daran sollen wir festhalten. Jesus, er wird derselbe sein, der hier auf der Erde wandelte. Er wird einen Körper haben, wie er ihn hier auf der Erde hat. Er lebt jetzt in leiblicher Realität im Himmel. Und auch wir werden richtige Körper haben, mit denen wir ihn sehen werden. Und diese Tatsache übersteigt letztendlich alles, was wir uns vorstellen können. Aus einem Buch, Der Himmel, habe ich mal ein wenig ein Zitat rausgesucht, das uns ein bisschen vor Augen malt, was uns denn dann erwartet. Und dort schreibt der Autor, wir werden ständig mehr erstaunt sein über Gott, ihn mehr lieben und folglich immer mehr Gefallen an seiner Gegenwart und unsere Beziehung zu ihm finden. Unsere Kenntnisse von Gott werden nie vollkommen sein. Wir werden nie ankommen, so wie man etwa auf einem Gipfel ankommt und entdeckt, dass es kein weiteres Ziel gibt. Unsere Kenntnisse von Gott werden nie schal werden. Sie werden sich vertiefen und weiterentwickeln, verstärken und verbreitern, entfalten, vergrößern, ausdehnen und vervielfältigen. Wir werden Gott anschauen, ihn kennenlernen und ihn in Ewigkeit anbeten, ihn erforschen, ihm dienen und seine herrliche Schönheit in allem und jedem um uns herum sehen. Wir werden Christus in seiner Herrlichkeit sehen. Wir werden bei ihm sein, ihn anschauen, mit ihm sprechen, ihn anbeten, ihn umarmen, mit ihm essen, mit ihm spazieren gehen, mit ihm lachen. Können wir uns das vorstellen? Wir werden jemals müde, ihn zu loben? Darum geht es, wenn wir von dieser Begegnung sprechen. Es ist nicht irgendetwas, was wir uns nicht vorstellen können, sondern es wird real. Wir werden ihn sehen, ihm gleich sein und leben mit ihm. Und Augustinus, er schreibt auch in treffender Weise, Gott selbst, der Begründer der Tugend, wird unsere Belohnung sein. Da es nichts Größeres und Besseres als Gott selbst gibt, hat Gott uns sich selbst versprochen. Gott wird das Ende all unserer Sehnsüchte sein. Wir werden ihn ohne Ende sehen. Wir werden nicht überdrüssig, ihn zu lieben und nicht müde, ihn zu loben. Und die Frage ist, hat das Auswirkungen auf unser Leben heute? Johannes möchte, dass diese Liebe, die wir begreifen, sich auswirkt in einer Gewissheit. Wir werden ihn sehen und das ist sicher. Und deswegen wollen wir freimütig sein. Ist es nicht so, wenn junge Jungs sich Fußballstars ausschauen, dass sie werden wollen wie die Fußballstars? Einige von uns hier, die spielen Fußball und die haben Idole. Es gibt heutzutage Idole, denen junge Jungs nacheifern. Und sie wollen so werden. Und manche, die werden manchmal sogar besser als die Idole, denen sie nacheifern. Und so sollte es mit uns, mit Jesus gehen. Wir haben ein Idol und das ist Jesus. Und wir wollen so werden wie er. Und dementsprechend werden wir auch Stück für Stück durch Gottes Gnade so werden wie er. Und wenn wir vor Jesus stehen, wie geschieht dann diese Verwandlung, dass wir ihm gleich werden? Diese ungetrübte Sicht auf ihn in all seiner Herrlichkeit, in all seiner moralischen Exzellenz, in all seiner Reinheit, diese Sicht, die wir von Jesus haben, die wird uns verwandeln und uns verändern und ihm gleich machen. Und die Frage ist, bewirkt das etwas in uns? Johannes sagt das ganz klar, dass das Auswirkungen haben muss. Er sagt es in Vers 3, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, jeder, der hofft darauf, Jesus zu begegnen, der sich sicher ist und der das weiß, was tut er? Das sagt Johannes, jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich, wie auch jener rein ist. Es ist also als vierten Punkt eine Begegnung, die uns verändert. Wir können nicht bleiben, wie wir sind, mit all dem Dreck in unserem Leben. Als ich meine Frau erwartete, da hatte ich eine Hoffnung, sie zu sehen. Und das hat etwas in mir bewirkt. Nämlich, hey Danny, mach was. Du möchtest ihr wirklich in Reinheit begegnen. Dann habe ich mich rasiert. Und genau das ist der Punkt. Wenn wir Jesus begegnen wollen, dann wollen wir rein ihm begegnen. Und dann ist das hier nicht eine Reinigung von Sünden, die mal stattgefunden hatte, als wir uns bekehrt haben, sondern es ist ein stetiges, tägliches sich reinigen. Das machen wir alle. Wir waschen uns täglich. Es ist das Natürlichste auf der Welt. Und wenn wir das nicht tun, dann verkommen wir, dann verwahrlosen wir. Und im geistlichen Sinne, wie oft passiert es da? Ich gucke auf mein Leben und sage, hey, Vergebung der Sünden habe ich ja. Aber diesen täglichen Kampf mit der Sünde und dieses tägliche Überwinden und Sünden hinter mir lassen und sie abwaschen lassen, das ist hier gefragt. Und deswegen sagt Johannes auch in Kapitel 1, Vers 9, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wir sind Menschen mit Fehlern und Schuld, die wir auf uns laden täglich. Sünde, die uns bedrückt und hier als Bild, die uns beschmutzt. Und wir brauchen die Reinigung von den Sünden täglich. Und darf ich dich fragen, wo du Reinigung brauchst von deinen Sünden? Hast du überhaupt noch die Hoffnung, Jesus zu sehen? Warum lebst du dann in der Sünde, in der du steckst und die du so gleichgültig hinnimmst? Jesus sagt, Johannes sagt hier in aller Deutlichkeit, es wird für den Menschen, der Jesus erwartet, keine Sünde geduldet. Und wenn du Sünde in deinem Leben duldest und akzeptierst und kleinredest und verleugnest, dann sagt Johannes, dann hast du keine Hoffnung. Irgendwie hast du nicht klar begriffen, wer Jesus ist und was die Begegnung eines Tages beinhalten wird. Es ist pure Heuchelei, sage ich mal so, dass wir hoffen, irgendwann Jesus zu sehen und nicht täglich uns reinigen und sagen, hey Herr, du siehst den Tag, den ich gelebt habe, du siehst die Schuld, die ich auf mich geladen habe, bitte reinige du mich, vergib mir die Schuld, wie auch ich vergebe meinen Schuldigern. Darum geht es. Lasst uns alles daran setzen. Die Begegnung kommt bald. Vielleicht für die einigen in 5 Jahren, für die anderen in 80 Jahren, aber sie kommt. Und die Frage ist, wie werden wir vor ihm stehen? Ich habe am Mittwoch Geburtstag gehabt, 33 Jahre, Wahnsinn. Das Leben rast dahin. Und ich bin heute ein Tag näher der Begegnung mit Jesus. Und deswegen muss ich heute begreifen, hey, der Tag kommt. Wann ich vor ihm stehen werde, die Frage ist, wie werde ich vor ihm stehen? Beschämt oder mit Freimütigkeit. Jesus, ich freue mich, dich zu sehen. Ich habe gelebt mit dir, für dich und danke dir. Ja, abschließend möchte ich mit einer Strophe aus einem Gedicht, das nochmal diese Botschaft zusammenfasst. Und dort schreibt der Autor, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen zieh ein, wird nur das Schauen meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. Amen. Ich möchte noch zusammen mit uns beten und ich lade ein, dass wir aufstehen. Und wenn jemand die Freimütigkeit hat und Gott danken will für die Liebe und dass wir ihm begegnen werden als eine Gewissheit, nicht als ein religiöses Hirngespinst, dann lasst uns ihm danken und ich werde abschließend beten.
Herr, lieber Jesus Christus, wir freuen uns, dass du zu uns gekommen bist, dass du wegen uns ans Kreuz gegangen bist. Und bedanken wir auch, dass du uns die Kraft schenken wirst, dass wir dir ähnlich werden, dass wir deine Gesinnung wahrnehmen. Nicht einfach so dahin, sondern wirklich ernst nehmen, Jesus. Dass wir nicht verloren gehen, sondern dass wir bei dir bei dir um in deiner Heimat uns wiedersehen. Ja. Alle zusammen. Ja.
Amen. Amen.
Ja, Jesus, deine Liebe und deine Gnade ist so endlich groß, Herr, dass wir sie kaum fassen können. Aber ich möchte zu dir kommen, Herr, in Demut und mich reinigen lassen. Und danken, Herr, dass du gerne vergibst. Und dass du uns verändern willst, Herr, zu deinem Leben. Und schenke uns, dass wir mal vor dir stehen als Gereinigter, Geheiligter, Herr. Weil du uns gereinigt hast. Durch dir sind wir rein und geheiligt. Ich danke dir dafür. Amen.
Amen. Ja, lieber Vater, wir möchten die Liebe sehen, mit der du uns geliebt hast, dass wir deine Kinder heißen und dass wir es tatsächlich auch sind. Danke dir, dass wir annehmen durften, was du getan hast in der Person von Jesus, der sein Leben gegeben hat für uns, der für uns zum Retter wurde und nicht nur das, sondern auch zum Herrn, dem wir täglich neu anhängen können und mit dem wir in einer Beziehung leben dürfen, die lebensständend ist, die liebevoll ist. Und so bete ich darum, hilf uns, in Jesus zu bleiben und diese Begegnung, die eines Tages ansteht, wirklich auch mit erhobenem Hauptes entgegenzugehen. Danke dir, Vater, für die Hoffnung, eine Wirklichkeit, dass wir dir begegnen werden, dass wir bei dir sein werden. Und danke dir, dass du uns reinigst jeden Tag neu und du kannst uns auch zeigen, wo Sünde in unserem Leben ist, die wir vielleicht unbekannt haben und die, von der wir nicht wissen. Lass uns als Menschen unterwegs sein, die täglich Reinigung suchen und die dich suchen. Und so danke ich dir für die Gewissheit, die du uns gibst durch diesen Text. Amen. Amen.